Ableitung in meinem Didaktikbuch. Wohin nun die Didaktisierung der Welt tendiert, erfahren wir alle mehr oder weniger bedrückend an dem Ort, an dem das Gegenstück sich noch einen Raum erhalten haben sollte, der Hochschule. Hier werden die meisten Studierenden schon lange an der kurzen Leine des Lernens gehalten. Nun wird auch noch die Systematik des eigenen Zugangs zum Wissen zugunsten bruchstückhafter Module aufgegeben, die für den flexiblen Übergang der Studierenden von Frankfurt nach Harvard oder Osaka sorgen sollen, auch wenn dergleichen nur in Ausnahmen geschehen dürfte. Wer sich in dieser Hochschule einer Sache um der Sache der Wissenschaften willen verschreibt, hat die modularisierten Wege zum Erfolg bereits verlassen. Die jüngst über unseren Frankfurter Fachbereich gekommene Universitätsmarktforschung steht ganz auf Didaktik. Das Studium gilt nämlich dieser Forschung zufolge dann als gut strukturiert, wenn es übersichtlich gegliedert ist, angeleitet ist, portionsweise verabreicht, produktorientiert aufbereitet ist, mit vielen, vielen Folien. Jedes Orientierungsproblem eines Studierenden wird als Steuergröße erklärt. Und er zwingt natürlich von uns Hochschuldidaktikern mehr Didaktisierung. Was in der Hochschule geschieht, wird in der Schule bereits lange durchexerziert. Von uns durchgeführte Analysen der realen Didaktik von Lehrer-Schüler-Gegenstand machen auf die Tatsache aufmerksam, wie unwahrscheinlich das Gelingen von Unterricht im Sinne allgemeiner Bildung ist. Dass dennoch von Schülern immer wieder etwas verstanden und gelernt wird, resultiert aus ihrer Fähigkeit, auch gegen das Vermittlungsarrangement sich produktiv erschließend zu den Stoffen zu verhalten. Ein Trost. Wer verführt die Didaktiker dazu, das Lernen dem Lehren zuzuschreiben? Für eine kritische Theorie der Didaktik wäre das im Sinne der Fähigkeit zur Immunisierung gegen Kritik Thema genug. Aber die Diagnose muss weiter ausgreifen und hat das Schwinden der Substantialität schulischer Bildungsinhalte zu untersuchen. Denn wie eine Spirale spitzt sich die Entleerung zu. Der Didaktiker diagnostiziert eine Lernschwäche. Momentan inflationäre Form nimmt das ja an. Es gibt ja nichts mehr, was nicht als eine Schwäche dekretiert wird. Und antwortet auf sie mit entlastender, motivierender, atomisierender Didaktik oder psychotherapeutischer Hilfe. Auf diese Hilfen reagiert der Schüler nur noch irritierter, muss er doch immer mehr rätseln, was das denn soll, was ihm da vorgestellt wird. Durch erweiterte Rahmung und Vereinfachung wird er von dem abgelenkt, zunehmend, was er lernen soll. Schauen wir uns etwa Arbeitsblätter für die gymnasiale Oberstufe im Fach Deutsch an. Hier werden oft nicht mehr die originalen Texte abgedruckt, sondern nur noch Bruchstücke, weil Schülern unterstellt wird, sie besäßen nicht mehr die Ausdauer, einen Text vollständig zu lesen. Das Lesen selbst geht gar nicht mehr vom Text aus, sondern von Bearbeitungsaufgaben, die deswegen als nötig erscheinen, weil der Schüler nicht mehr ohne Hilfe durch den Text steige. Also unter allen Texten gibt es dann 1, 2, 3 Aufgaben, womit der Schüler weiß, was er mit dem Text anzustellen hat. Und weil eine Buchstabenbüste vermeintlich abschreckt, wird zunehmend illustriert, schematisiert und der Fokus imitiert. Kurzum, die Sache wird auf der Basis eines anwachsenden anthropologischen Pessimismus zur verselbstständigten Didaktik. Der Lehrer merkt dabei nicht, dass das verschärfte Abwehrverhalten der Schüler auf seinen Unterricht vielleicht auch mit der Entmündigung durch Didaktik zu tun hat. Ich habe Ihnen ein Beispiel kopiert, das dürften Sie alle in Händen halten. Das könnte ich auch nochmal auflegen. Das können Sie sowieso nicht lesen. Das hat sie mir schon gedacht, deswegen haben wir das alles schriftlich. Es handelt sich um eine Kopiervorlage, ein Symptom, eine Kopiervorlage, also ein Didaktiker für einen Didaktiker gearbeitet hat, zum Goethe-Gedicht Ganymed. Sturm und Drang ist das Thema. Hier, das muss ich einschränkend betonen, wird immerhin noch das vollständige Gedicht abgedruckt. Bei Texten ist dies in dem Band durchweg nicht der Fall. Sie finden in den Bearbeitungshinweisen nichts mehr, was auf eine dem Text angemessene Lektüre, ein Versenken, etwa hier in die Kunstförmigkeit verweisen würde. Stattdessen wird eine verwirrende Platzanweisung gegeben, oben. Ein Hinweis, wer war Ganymed, junger Königssohn, war der Mythologie zufolge der schönste der Menschen, Zeus, der ihn als Mundschenk für die Götter haben wollte, schickte seinen Adler aus, um ihn auf den Olymp zu holen. Könnte man erwarten, jetzt wird ein bisschen mehr erzählt, aber nun kommt die Einschränkung, ist gar nicht wichtig, denn Goethe kümmert sich in seinem Gedicht jedoch kaum um die mythologische Vorlage. Es wird ein Bild zum Text geliefert, das ähnlich irritierend sein könnte. Es kommt dann zu Aufgaben, die nur noch gegen ihren Wortsinn und gegen die Sache zu lösen sind. Eine malende Aufgabe, dafür steht das erste Piktogramm, und eine Unterstreichaufgabe, dafür steht das zweite Piktogramm. Also man kriegt auch noch richtig schöne instrumentelle Hinweise, was man zu tun hat. Erstens eine Bildbeschreibung, stellen Sie sich vor, die in der Hymne dargestellte Situation wäre als Gemälde wiedergegeben. Das ist kreativ, aber verwirrend. Zweitens, würden Sie das Gedicht eher als ein Liebesgedicht oder ein Naturgedicht bezeichnen? Suchen Sie im Text nach Belegen für beide Auffassungen. Wir haben das Experiment durchgeführt. In der Regel geht das dann so, dass man roten Marker nimmt für Liebe, für Naturgrün, genau, klar, rot. Da darf keine Verwirrung eintreten, genau. Ein Grün ist für Natur und dann wird unterstrichen und dann zum Schluss ausgezählt, 46 gegen 53, und gegebenenfalls heraus. Es heißt ja hier eher eins, also muss man Hinweise finden, also soll man unterstreichen, wo die Hinweise sind. Und dann findet man, dass es also eine Verteilung gibt. Gesteigert wird das Ganze durch eine Übung, bei der der Schüler ein wirres Interpretationskribbel, ich motiviere Sie dazu, wenn Sie Lust haben, das mal zu verstehen. Ein wirres Interpretationskribbel des Didaktikers in einen Fließtext zu übersetzen. Also er hat schon mal vorinterpretiert und die Leistung des Schülers besteht daraus, einen Text zu machen. Verfassen Sie anhand der Vorgaben, eine zusammenhängende Textanalyse. Es gibt also eine Geheimschrift des Didaktikus und die Leistung des Schülers ist, was hat er sich dabei gedacht, und daraus eine Textanalyse machen. Das, was man hier lernt, hat nichts mehr mit Goethes Gedicht zu tun. Gefordert sind technische Fertigkeiten von höchst heteronomer Struktur. Meine Studierenden sind auf die Idee gekommen, dass der pragmatische Anwendungsfall für diese Kompetenz darin besteht, dass man später in einem Betrieb ist, ein Vorgesetzter gibt einem ein Skribbel. Hier, ich muss da eine Rede halten, oder können Sie was damit anfangen? Und nun muss derjenige rätseln, was hat er wohl gemeint, aus diesen wenigen Stichworten einen Text zu produzieren. Vielleicht haben wir Gelegenheit, uns Ganymed genauer nachher noch anzuschauen. Es liegt eine böse Ironie darin, dass die Didaktik, um immer erfolgreicher zu werden, das aushöhlt, dessen wegen sie der Form nach ausgehalten wird. Das nun wird gespenstisch deutlich an dem gegenwärtig erfolgreichsten Verkäufer der Didaktik, dem Herrn Dr. Klippert. Und dazu habe ich Ihnen das nächste Blatt mit zwei seiner Highlights-Aufgaben kopiert. Herr Klippert hat herausgefunden, dass die Schüler schon deswegen nicht mehr mit den Unterrichtsgegenständen wie dem Gedicht klarkommen, weil ihnen die elementaren methodischen Voraussetzungen des Lesens fehlen. Das glauben ihm massenhaft Lehrer, wie wir wissen, egal welcher Schulform, und dies gilt unabhängig vom Alter der Schüler. Ich lege Ihnen vor, passt pro Toto einen Arbeitsbogen, einen zweiten in Reserve, von dem Sie wissen sollten, dass Hunderttausende von Schülern in der gegenwärtigen Bundesrepublik Deutschland mit diesen Arbeitsblättern Methodenkompetenz erwerben. Das ist parteiübergreifend, geht jetzt nach Österreich. Herr Klippert ist stolz, dass Slowenien sich inzwischen dem Methodentraining angeschlossen hat. Es geht in diesem ersten Beispiel um die Fertigkeit des schnellen Lesens und des Findens von wichtigen Informationen. 4 Forschernamen sollen möglichst schnell gefunden werden. Es versteht sich fast von selbst, dass so etwas nicht gelingen kann, sobald jemand auf die Idee kommt, den Text sinnerschließend zu lesen. Daran hindert ihn schon die zeitliche Markierung. Es ist nämlich ein sportiver Wettbewerb mit diesen Aufgaben verknüpft. Wer als Erster fertig wird, bekommt eine Fleißkarte oder Ähnliches. Sie dürfen den Text nicht langsam lesen, sondern Sie sollen ja gerade üben, schnell zu lesen. Abenteuerlich ist, dass der Didaktiker diese Übung und dass unsere Ministerialbürokraten das abnehmen als Antwort auf die PISA-Ergebnisse anpreist. Sie können ja in der Pause, wenn wir eine machen, 2 Minuten haben Sie Zeit, die Forschernamen suchen.